Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Da wir am Freitag, dem Brückentag, keine Regierungspressekonferenz hatten, beginnen wir heute mal zunächst mit dem Ausblick auf die Termine des Bundeskanzlers in dieser Woche.
Ja, vielen Dank. Guten Tag von meiner Seite auch. Der Brückentag hat an den Terminen wenig geändert. Am Dienstag wird der Bundeskanzler Merz um 9 Uhr am Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes teilnehmen und dort auch eine Rede halten. Im Mittelpunkt der Rede steht die Politik der Bundesregierung zur Stärkung der Kommunen, denn die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit Deutschlands ist eng mit der Leistungsfähigkeit der Regionen, der Landkreise, Städte und Gemeinden verbunden. Der Termin ist presseöffentlich. Im Anschluss um 12.30 Uhr wird Bundeskanzler Merz die Gewinner des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung empfangen. Nach dem Bundeskanzler wird sich auch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, mit den jungen Preisträgerinnen und Preisträgern treffen und über den Wettbewerb austauschen. Am Mittwoch, 4. Juni, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Kabinett. Und am Freitag, den 6. Juni, hält der Bundeskanzler um 10.15 Uhr bei den Familienunternehmertagen des Verbandes die Familienunternehmer eine Rede. Das wird hier in Berlin sein. Der Bundeskanzler würdigt damit das Engagement des Verbandes, der sich für die Belange der Familienunternehmen in Deutschland nachhaltig einsetzt. Nur zur Einordnung noch, 90% aller deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen. Sie erzielen 37% aller Umsätze. Über die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten arbeiten dort. Familienunternehmen leisten also einen entscheidenden Beitrag für den Wohlstand und die Innovation des Landes. Und dieser Termin ist presseöffentlich. Dann wissen Sie bereits, dass Bundeskanzler Merz, wie ich am vergangenen Samstag schon mitgeteilt habe, am Donnerstag, am 5. Juni, den US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus treffen wird in Washington. Es handelt sich um den Antrittsbesuch des Bundeskanzlers und das erste persönliche Treffen, das Bundeskanzler mit dem US-Präsidenten führt. Das sind soweit die Ankündigungen. Genau.
Vielen Dank. Zum Thema USA-Reise oder auch Themen, die damit im Zusammenhang stehen, hatte ich schon viele Wortmeldungen. Ich frage aber vorher noch mal, ob es Fragen zu den anderen Terminen des Bundeskanzlers gibt. Zum Kommunalkongress sehe ich keine Fragen. Familienunternehmertage sehe ich auch nicht. Dann machen wir mit dem ersten Thema weiter. USA-Reise des Bundeskanzlers und Herr Busch hatte eine Frage. Jetzt muss ich bloß sehen, wo er sitzt. Da.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Mich würde interessieren, Herr Cornelius, ob sich Herr Merz auf dieses Treffen besonders vorbereitet, vielleicht auch mit der auf die Gefahr hin, dass er im Weißen Haus ähnlich empfangen wird wie Herr Zelensky und Herr Ramaphosa.
Ich glaube, die Reise braucht keine besondere Vorbereitung. Der Kanzler ist ständig im Austausch mit den europäischen Partnern, auch über die Einbindung der USA in europäische Sicherheitsbelange und wirtschaftspolitische Fragen. Er ist ja im Kontakt auch mit dem amerikanischen Präsidenten. Die beiden haben ein ordentliches Verhältnis in den ersten Wochen, zumindest fernmündlich und per SMS aufgebaut. Und auf dieser Basis wird dann am Donnerstag diese Begegnung stattfinden.
Nachfrage?
Ich meinte jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, sondern vielleicht eben auf das Setting. Also wie gesagt, dass er vielleicht ähnlich für den Fall, dass er ähnlich vorgeführt wird wie Herr Zelensky im Weißen Haus.
Ich glaube, dass dem Bundeskanzler die Szene in Washington bekannt ist. Er ist nicht das erste Mal in den USA und ich glaube, dass er gut vorbereitet in dieses Treffen geht. Es wird ja auch zunächst ein Gespräch geben unter vier Augen und ein Mittagessen, anschließend dann eine Pressebegegnung, die wahrscheinlich im Oval Office stattfindet. Und das ist ungefähr der Ablauf, auf den wir uns alle einstellen können. Und die Inhalte habe ich Ihnen ja auch schon in der Pressemitteilung mitgegeben. Da wird es natürlich auch intensive Vorbereitungen geben, gerade nochmal auch mit der EU-Kommission, um beim Thema Zölle und Handel sozusagen auf einer Linie zu sein.
Herr Fechner?
Vielen Dank, Fechner, DTS. Keir Starmer hatte ja zum Beispiel im Februar eine Einladung des Königs zu einem Staatsbesuch mit im Gepäck. Wird der Kanzler auch ein vergleichbares Ass im Ärmel haben?
Sie sprechen wahrscheinlich auf Gastgeschenke an oder Ähnliches.
Einladungen vielleicht.
Ja, also Gastgeschenke sind ja meistens verpackt und geheim und deswegen werden wir sie auch erst dort entpacken und Sie dürfen sich genauso davon überraschen lassen wie der US-Präsident.
Herr Brössler?
Und was die Einladung angeht, es besteht ja schon eine Einladung an den US-Präsidenten seit dem ersten Telefonat und natürlich wird der Kanzler diese Einladung nochmal wiederholen.
Herr Cornelius, Gegenstand der bisherigen Telefonate des Bundeskanzlers, auch in größeren Gruppen mit dem US-Präsidenten, war ja immer die Ukraine und da speziell die Bemühungen des Kanzlers, den amerikanischen Präsidenten mit ins Boot zu holen, was Sanktionen gegen Russland angeht, dass man gemeinschaftlich da handelt. Das war von unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Bisher hat der Bundeskanzler die Hoffnung, dass bei dem Gespräch in Washington nun tatsächlich herauskommen könnte, dass der US-Präsident bei Sanktionen mitmacht. Und welche Rolle spielen da die Bemühungen im US-Senat von Senator Graham? Stimmt sich der Bundeskanzler mit Senator Graham ab, der ja heute in Berlin ist, glaube ich. Danke.
Die verschiedenen Entwicklungen in der Ukraine oder zur Hinführung an einen Waffenstillstand in der Ukraine sind Ihnen ja bekannt. Wir haben die Reise des Kanzlers, der sicherlich ganz intensiv mit dem amerikanischen Präsidenten über die Ukraine sprechen wird. Wir haben heute in Istanbul das Treffen der ukrainischen Delegation mit der russischen Delegation unter Begleitung der europäischen und des amerikanischen Partners. Die Sanktionsdynamik ist wiederum eine Spur, die parallel verläuft, die auch stark durch den Senator Graham verfolgt wird. Und all dies könnte in dieser Woche kulminieren, muss aber nicht kulminieren. Es ist ein langer Prozess. Wir alle wissen, dass wir uns auf ein langes Verfahren einstellen müssen. Die Ziele der Bundesregierung sind klar und der Bundeskanzler wird alles in seiner Macht Stehende tun, um auch beim amerikanischen Präsidenten für einen fairen Waffenstillstand auch unter Androhung von Sanktionen zu werben.
Nachfrage, stimmt sich der Bundeskanzler denn mit Senator Graham ab und zieht man da mit dem an einem Strang?
Es gibt ein Gespräch und ich halt glaube, das hat mehr eine informelle, also informative Charakter, aber es wird heute Abend ein Gespräch geben.
Herr Berndt?
Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern? Also hofft sich der Bundeskanzler, dass Graham sich vielleicht dafür einsetzt, dass doch noch Sanktionen gegen Russland eingeführt werden?
Ich glaube, dass der Bundeskanzler gut beraten ist, sich nicht in inneramerikanische Prozesse und in den Prozess des Senats einzumischen. Die Position von Graham ist bekannt. Sie können seine Rede nachlesen, die er, glaube ich, letzte Woche gehalten hat im Senat, spricht für sich. Und das ist ein Prozess, der inneramerikanisch läuft und der tatsächlich am Ende auch dann im Weißen Haus mündet. Und der Bundeskanzler hält sich aus diesem Verfahren zurück.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, zwei Nachfragen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Nämlich einmal beim Thema Handel, dass sich der Kanzler vorher mit der EU-Kommission abstimmt. Was wird denn die Botschaft sein angesichts dieser neuen Strafzölle, die Herr Trump jetzt gerade gegen die Stahl- und Aluminiumbranche verhängt hat?
Ja, momentan laufen ja die Verhandlungen zwischen der Kommission und der Regierung weiter auf Hochtouren. Wichtig ist, dass beide Seiten eine Verhandlungsbereitschaft zeigen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten bereiten weitere Reaktionen vor, sollte es keine Verhandlungslösung geben. Und für diese Situation werden alle möglichen Gegenmaßnahmen in den Blick genommen. Die neuerliche Drohung ist nun ein weiteres Element in diesem Verhandlungsprozess. Ganz klar ist, dass die Bundesregierung auf die Verhandlungen setzt und auch der amerikanischen Seite stets signalisiert, dass die Kommission hier die Führung übernommen hat. Es gibt eine klare und enge Abstimmung mit der Kommission und ich glaube, insofern wird die Kommissionspräsidentin bzw. ihr Verhandlungsteam mit der Unterstützung der Bundesregierung in Washington auftreten.
Darf ich noch einmal nachfragen? Und wird der Kanzler auch Streitthemen ansprechen mit der amerikanischen Regierung, die ja zum Beispiel doch starke Sympathie für die AfD in Deutschland bekundet hat und der Außenminister auch von einer Tyrannei hier in Deutschland sprach?
Ich kann jetzt im Gespräch nicht vorweggreifen, also wie es sich entwickelt, werden wir sehen. Aber selbstverständlich hat der Bundeskanzler zu diesem Thema ja auch schon sich öffentlich geäußert, eine klare Position gezeigt, die wir da wiederholen. Und es sind ja auch unterschiedliche Stimmen innerhalb der US-Regierung, die sich in die eine oder andere Richtung äußern. Insofern, glaube ich, sehen wir dem sehr gelassen entgegen.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Wurzel.
Herr Cornelius, inwiefern wird sich der Bundeskanzler auch beraten mit Donald Trump zum Thema Visa-Restriktionen, die ja angekündigt wurden vergangene Woche vom Außenministerium in den USA? Betrifft ja auch viele deutsche Studierende zum Beispiel.
Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung ist auch zu diesem Punkt recht klar. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt noch was dazu zu fügen hat. Das Thema internationaler Austausch gerade junger Menschen, Studierender von amerikanischer wie auch von europäischer Seite, liegt uns am Herzen, dass eine Offenheit und eine Austauschmöglichkeit besteht. Und die Restriktionen sind nun angekündigt, inwieweit sie umgesetzt werden und inwieweit sie dann hier treffen, werden wir sehen. Aber das werden wir dann auch dem Gesprächsverlauf überlassen. Können Sie noch was ergänzen?
Ja, ich kann fürs Auswärtige Amt ergänzen. Wir verfolgen das natürlich sehr aufmerksam. Die USA können natürlich selbstverständlich, wie wir auch, jederzeit Anpassungen in ihrem Visumsverfahren, in ihren Visa-Verfahren vornehmen. Aber wir haben ein Interesse daran, dass die Aussetzung der Terminvergabe, um die geht's ja, nicht zu lange andauert. Es gibt viele deutsche Studierende, die in näherer Zukunft eben in die USA reisen möchten, um ihr Studium aufzunehmen. Und ein zu langes Aussetzen wäre eine große Belastung für die Studierenden und auch natürlich für den akademischen Austausch zwischen unseren beiden Ländern hinderlich, von dem letztendlich ja beide Länder sehr profitieren. Der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, ist in engem Kontakt mit den deutschen Studierenden und Stipendiatinnen und Stipendiaten, die für einen Studienaufenthalt in die USA gehen wollen, und versucht dort in der aktuellen Situation natürlich bestmögliche Beratung zu gewährleisten.
Vielen Dank. Nachfrage, Herr Cornelius, nochmal bitte. Wird das der Bundeskanzler ansprechen oder wird es dann auch reaktiv sein, wie man so schön sagt?
Das kann ich Ihnen jetzt momentan noch nicht sagen. Also der genaue Gesprächsverlauf ist noch in der Abstimmung beziehungsweise noch in der Vorbereitung. Die großen Themen können Sie sicher sein, werden angesprochen.
Herr Dietchen hat die nächste Frage.
Danke, Herr Cornelius. Sie haben eben gesagt, dass es eine Pressebegegnung geben wird und haben gesagt, wahrscheinlich im Oval Office. Wenn das so ist, dann kennen wir ja, wie diese Szenerie da ist. Und das würde mich interessieren, wie Sie das beurteilen, ob das aus deutscher Sicht egal ist, wo das stattfindet. Und ob das Thema ist bei der Vorbereitung, die Sie ja auch treffen mit Ihren amerikanischen Counterparts, und was Sie da tun können, um unter Umständen auch in so einem Setting zu gewährleisten, dass die deutschen mitreisenden Journalisten erstens dabei sein können und zweitens Fragen stellen können. Ich weiß nicht, ob Frau Dunz im Raum ist, denn der US-Präsident erinnert sich ja möglicherweise daran, dass diese Fragen anders sind als von manchen, die wir da im Oval Office erlebt haben.
Also die genauen protokollarischen Abläufe überlassen wir zunächst mal der amerikanischen Seite. Sie macht die Vorschläge und das befindet sich momentan in der Abstimmung. Wir können davon ausgehen, dass es im Oval Office eine Begegnung gibt. Das hat sich eingebürgert beim amerikanischen Präsidenten. Der Kanzler schaut da mit großer Gelassenheit und Freude auch auf diese Begegnung. Dadurch, dass zwischen den beiden eigentlich ein sehr gutes Verhältnis herrscht bisher, können wir auch davon ausgehen, dass sich das auch in dieser Begegnung fortsetzt. Was den Zugang gerade der mitreisenden deutschen Journalisten oder Korrespondenten vor Ort, Korrespondentinnen vor Ort betrifft, da können Sie sicher sein, dass das gewährleistet ist. Es wird die übliche Kontingenzlösung geben. Und wie dann die Fragen zugeteilt werden oder wer am lautesten ruft, das kann ich nicht beurteilen. Nachfragen?
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Denn es gab ja auch Antrittsbesuche von deutschen Bundeskanzlern und einer Bundeskanzlerin, wo die Pressebegegnung dann im East Room stattfand, wo alle dabei sein konnten und wo, so wie das auch hier üblich ist, dann von jeder Seite zwei Fragen gestellt werden konnten. Ist das ein Thema in Ihren Gesprächen, zu sagen, das kennen wir doch auch anders, kann man das nicht so machen, oder überlassen Sie das komplett denen?
Das wird sicherlich angesprochen, aber die amerikanische Seite hat ein protokollarisches Vorrangrecht und das werden wir Ihnen auch nicht streitig machen. Genauso wenig wie die amerikanische Seite hier darauf drängt, ob wir nun eine Pressebegegnung im Foyer machen oder im Garten.
Zu dem Thema USA-Reise des Kanzlers habe ich jetzt noch auf der Liste Frau Küfner, Herrn Alipur, Herrn Jung und Frau Lehmann. Ich habe auch und Herrn Jessen Sie auch, okay. Ich habe nämlich viele andere Themen noch auf der Liste. Dann würde ich danach nämlich gerne das Thema wechseln. Frau Küchner.
Ja, Herr Cornelius, ich möchte gerne noch zu Themen, die womöglich angesprochen werden, fragen. Die Bundesregierung plant ja womöglich eine Abgabe für die großen Plattformen. Ist das von der US-Seite als Thema signalisiert worden, das auf Interesse stößt? Wird Gaza ein Thema sein? Das würde mich auch noch interessieren. Und wie der Bundeskanzler sich auf dieses Treffen vorbereitet? Wir haben ja alle auch gesehen, dass er mit Herrn Ramaphosa gesprochen hat. Telefoniert er noch mit anderen Partnern vorab?
Also um das von hinten aufzuzäumen, mit dem südafrikanischen Präsidenten hat er in dessen Rolle als G20-Vorsitzender momentan gesprochen. Da hat das auch keine Rolle gespielt. Der Washington-Besuch des südafrikanischen Präsidenten, den Gespräch will ich nicht vorweggreifen, habe ich jetzt schon mal gesagt. Und auch wie er sich vorbereitet, das habe ich jetzt 2-3 Mal erwähnt. Es gibt inhaltliche tiefe Vorbereitungen, es gibt Papiere, die geschrieben werden. Es gibt den Austausch mit den europäischen Partnern, mit der EU-Kommission. Und wir alle wissen, dass diese Dynamik im Weißen Haus auch vielleicht etwas fluide ist. Und wir, glaube ich, damit mit frohem Herz und offenen Augen reinlaufen und einfach auch den Wert dieser deutsch-amerikanischen Beziehung betonen wollen. Deutschland ist einer der wichtigsten Akteure in Europa, ist ein enorm wichtiger Handelspartner für die Vereinigten Staaten. Der wechselseitige Wert ist beiden Seiten bekannt. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Vernunft walten lässt, lässt sich da eine sehr gute Gesprächsatmosphäre und ein sehr gutes Treffen zustande bringen. Ihre erste Frage habe
ich jetzt schon. Ja, ich hatte gefragt, ob Sie erwarten, dass Gaza ein Thema sein könnte, ja. Und ob von der US-Seite vielleicht signalisiert wurde, welches Thema interessant ist, vor allem die Frage nach Abgaben für Plattformen.
Ich glaube, dass das Thema Zölle und Tarife eine große Rolle spielen wird, aber das Details der Abgabe mit Plattformen, weiß ich nicht, ob das jetzt die Sache dominiert, weil das auch in der Bundesregierung in keiner Weise momentan ein beschlussreifer Vorstoß ist. Das ist in Anlehnung an den Koalitionsvertrag der Vorschlag, diese Debatte aufzunehmen. Das wird in der Bundesregierung getan, aber es ist bis in dieser Woche nicht in einen Zustand gereift, wo wir damit mit der amerikanischen Seite sprechen sollten. Außerdem nochmal die Verhandlungshoheit für die Themen Zölle, Tarife, Berechnung der Warenverkehrswerte und so weiter liegt bei der Kommission.
Herr Alipour am gleichen Mikro.
Mich würde interessieren, ob der Kanzler vorher nochmal mit dem französischen Präsidenten sprechen wird und mit irgendwelchen anderen EU-Partnern, zum Beispiel Koalition der Willigen oder den Polen, Großbritannien, Frankreich. Und die zweite Frage wäre, ob Sie eigentlich irgendwelche Reaktionen aus den USA bekommen haben dazu, dass der Kanzler ja den Präsidenten recht, wenig schmeichelhaft nachgeahmt hat im WDR-Europa-Forum, beziehungsweise wenig Schmeichelhaftes aus dem Telefonat mit ihm zu berichten hatte.
Also zur ersten Frage, die Abstimmungen passieren ständig. Also das kriege ich zum Teil nicht mal mit. Ich glaube, gestern gab es ein Telefonat zwischen dem französischen Präsidenten und dem Kanzler. Die reden sehr, sehr häufig. Und insofern, wenn die Notwendigkeit besteht, gibt es auch Abstimmungen. Wir haben ja heute die außen- und sicherheitspolitischen Berater, die in Istanbul dabei sind und den Ukraine-Prozess begleiten. Insofern herrscht da schon eine enge Abstimmung auf der Ebene. Und ich glaube, das Europaforum würde ich jetzt nicht so überbewerten. Das war eine kurze Bemerkung, die auch gefolgt war von einer sehr nüchternen und sachlichen Einordnung der Rolle des amerikanischen Präsidenten. Und dass der amerikanische Präsident das Wort great oft im Mund führt, ist, glaube ich, kein Staatsgeheimnis.
Frau Lehmann.
Mich würde generell noch mal interessieren, mit welchem Mindset reist Friedrich Merz nach Washington? Ist man zu Besuch bei Freunden? Oder ist man zu Besuch bei einem eher unsicheren Partner, dem man nicht so recht trauen kann?
Ja, ich mache mir jetzt Ihre Alternative nicht zu eigen. Er ist natürlich Friedrich Merz ist im Kern ein Transatlantiker. Er kennt Amerika besser wahrscheinlich als wir alle und ist jemand, der nicht überzeugt werden muss von dem Wert der deutsch-amerikanischen Beziehungen oder der europäisch-amerikanischen Beziehungen. Mit diesem Mindset reist er nach Washington, weil er auch überzeugt ist, dass bei allen tagespolitischen Irritationen am Ende die strategische Relevanz dieser Beziehung überwiegt. Das ist einfach ein Gewicht, das nicht wegzuverhandeln ist oder auch nicht wegzureden ist. Und ich glaube, insofern besteht da eine von der Grundhaltung eine große Gelassenheit und ein, ja, auch eine Freude drauf.
Herr Jung?
Habe ich das richtig verstanden, dass die absolut illegalen Pläne von Herrn Trump in Sachen Gaza nicht zur Sprache kommen?
Dazu habe ich nichts gesagt.
Ja, darum ja.
Bitte?
Darum frage ich ja.
Also Sie hatten gefragt, ob es nicht zur Sprache kommt. Ich habe gesagt, dazu habe ich nichts gesagt. Ja, also wenn Sie danach fragen, kommt es zur Sprache, sage ich, ja, ich möchte den Gesprächen nicht vorweggreifen. Ich kann mir vorstellen, dass zu Nahost gesprochen wird, selbstverständlich. Es ist eine der großen Krisenherde momentan auf der Welt. Und warum sollten die beiden sich nicht dazu austauschen? Also ja, gehen Sie davon aus, dass darüber gesprochen wird.
Und da Sie das transatlantische Verhältnis ja nach angesprochen haben, dass dies da dieses ja auch auf angeblich demokratischen Werten beruht, wird der Kanzler die antidemokratischen, staatsstreichähnlichen Entwicklungen in den USA anprangern?
Auch hier kann ich die Häufung der Adjektive in Ihrer Frage weder mir zu eigen machen, noch will sie kommentieren. Dieser Besuch dient der Verortung der bilateralen Beziehungen und der europäisch-amerikanischen Beziehungen. Da gibt es genug Themen, die wir behandeln müssen. Die amerikanische Regierung ist eine demokratisch gewählte Regierung und das respektieren wir so genauso, wie wir andere demokratisch regierte, gewählte Regierungen respektieren.
Herr Jessen?
Wird das Thema mögliche Übernahme von Nord Stream 2 durch US-amerikanische Unternehmen möglicherweise mit Zustimmung der Trump-Administration eine Rolle spielen?
Auch dazu kann ich den Gespräch nicht vorweggreifen. Ob es angesprochen wird oder nicht, weiß ich nicht. Und die Haltung des Bundeskanzlers kennen Sie, sie ist öffentlich und die würde er dort wiederholen.
Das heißt, der Bundeskanzler wird sich deutlich gegen eine Wiederinbetriebnahme von Nord Stream 2 aussprechen, richtig?
So habe ich seine Äußerungen verstanden.
Und dann die letzte Frage zu diesem Thema, der Kollege hier in der Mitte.
Vielen Dank, Petersen, ntv.de. Eine erste Frage an Herrn Hinterseher. Der Besuch von Herrn Graham, wie ist der zustande gekommen? Und dient der vor allem der Vorbereitung der Märzreise nach Washington? Und dann noch eine zweite Frage, wenn Sie erlauben. Werden J.D. Vance und Marco Rubio mit im Oval Office sein bei dem Pressetermin?
Ich würde mal mit der ersten Frage beginnen. Also es gab ja bereits einen Kontakt in der Türkei beim Außenministertreffen der NATO mit Lindsey Graham. Da wurde auch ein Gespräch vereinbart. Dieses Gespräch, glaube ich, findet, so wir gerade sprechen, statt. Deswegen kann ich zu den Inhalten dazu wenig sagen. Sie können sich aber natürlich auch mit den Ausführungen, die der Regierungssprecher gemacht hatte gerade, denken, dass es dabei um die Graham-Initiative auch geht und um Zölle allgemein und nicht um Zölle, Entschuldigung, um die Sanktionsfrage. Und das sind mit Sicherheit eins der Themen, oder ist eins der Themen, das dort auf der Liste steht, ja.
Zur Frage, ob dieser Besuch der Vorbereitung dient. Nein, es ist ein normaler Besuch, ein persönlicher Besuch. Deswegen werden wir ihn noch nicht weiter kommentieren, weil der Bundeskanzler sehr viele Termine hat, die persönlich sind, beziehungsweise nicht öffentlich. Und was war der zweite Teil? Das kann ich Ihnen nicht sagen, wie die amerikanische Delegation zusammengesetzt ist. In der Regel sind die dabei.
Dann wechseln wir das Thema. Ein Thema, was mir vorab von vielen Kolleginnen und Kollegen auch genannt wurde, ist das Thema Präsidentenwahl in Polen. Damit machen wir gleich weiter. Daneben habe ich bislang auf der Liste die Themen Israel, Ukraine, Investitionsbooster, Präsenz der Bundesregierung im Parlament, Grenzkontrollen, ThyssenKrupp. Und vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Also eine lange Liste an Themen. Zum Thema Polen hat unter anderem Herr Lehmann eine Frage.
Herr Cornelius, ich wollte fragen, ob und wie der Bundeskanzler hat die Präsidentschaftswahlen in Polen verfolgt und wie Bundesregierung den Ausgang kommentiert.
Der Bundeskanzler hat die Wahlen sehr genau verfolgt, auch die Auszählung, auch das Ergebnis, das heute Morgen dann verkündet wurde. der Bundespräsident hat als Staatsoberhaupt auf der Ebene des Gewählten seine Gratulation ja bereits zum Ausdruck gebracht. Er hat insofern gehandelt, wie das üblich ist. Der Bundeskanzler schließt sich dieser Gratulation an und nimmt den Ausgang der Wahl zur Kenntnis. Es ist eine Wahl, die wir alle aus europäischem Interesse mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen. Wir halten das deutsch-polnische Verhältnis für gut und belastbar und freuen uns auf eine positive und intensive Zusammenarbeit auch mit dem neuen Präsidenten.
Also wollte ich nur mal nachfragen, also der Bundeskanzler hat sich separat gratuliert oder nur zur Gratulation von dem...
Die Gratulation erfolgt auf der Ebene der protokollarischen Ebene und insofern ist die Gratulation des Bundespräsidenten angemessen.
Herr Rusch?
Aber ich habe ja gerade gesagt, dass sich der Bundeskanzler der Gratulation anschließt. Insofern nehmen Sie dich als Gratulation.
Herr Rusch?
Ja, waren Sie als Bundesregierung selber auch überrascht von dem Ergebnis?
Die Bundesregierung ist weder überrascht noch erfreut noch in sonstiger Weise emotional berührt. Wahlergebnisse sind die souveräne Entscheidung des polnischen Volkes und wir nehmen sie zur Kenntnis.
Herr André.
Luc André Filippino aus Frankreich. Erwarten Sie dennoch keine Änderungen für die Migrationspolitik und für das europapolitische Agenda des Kanzlers mit Wahlen in Polen?
Deutschland und Polen sind wirklich enge Nachbarn und enge Verbündete und arbeiten sehr intensiv in der Europäischen Union und in der NATO zusammen. Und in diesem Bewusstsein erwarten wir auch, dass wir mit der neuen polnischen Regierung und dem neuen polnischen Präsidenten, nicht der neuen Regierung, sondern mit dem neuen polnischen Präsidenten, künftig zusammenarbeiten können. Der Bundeskanzler hat auch mit seiner Reise nach Warschau und mit vielen Äußerungen gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein Zeichen gesetzt, um die Bedeutung dieser Beziehung zu signalisieren und hat auch angeboten, diese Beziehung zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu heben. Und das wird dann auch in der neuen Konstellation in Warschau hoffentlich umgesetzt.
Frau Romaniec.
Ich würde da gerne noch mal nachfragen, Herr Cornelius. Der neue polnische Präsident hat seine gesamte Wahlkampagne auf antideutsche Stimmung aufgebaut. Die ist größer, als man das in Deutschland wahrnimmt. Erwarten Sie da oder sind Sie da besorgt, was das bedeuten würde? Denn die polnische Regierung, mit der Sie sich gut verstehen, gerät jetzt enorm unter Druck. Ist das womöglich jetzt ein Moment, wo man etwas aus Berlin unternehmen müsste?
Wir haben jetzt heute Morgen das Wahlergebnis bekommen. Nun muss der Präsident erstmal sein Amt antreten. Das ist, glaube ich, im August der Fall. Danach wird sich Politik entwickeln. Und was die innerpolnische Stimmung angeht, da steht mir kein Urteil zu. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir nehmen das wahr. Und wir hoffen, dass, wenn der Wahlkampf jetzt vorbei ist, auch wieder ein bisschen Gelassenheit und Vernunft einzieht und der Blick auf Deutschland wieder an Sachthemen gemessen wird und in eine ruhigere Beobachtung hineinkommt.
Kurze Nachfrage. Der künftige Präsident ist auch ein Historiker. Für den stehen Themen wie Reparationen, wie historische Schuld etc. ganz vorne, ganz sicherlich in dem bilateralen Verhältnis. Bereiten Sie sich darauf vor, dass da neue Vorstöße kommen?
Die Frage der Reparationen ist, das wissen Sie hier aus diesen Begegnungen, ist aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen. Diese Rechtsposition haben wir vertreten und werden sie auch weiterhin vertreten. Das heißt aber nicht, dass die Themen Erinnerung und Aufarbeitung jemals für uns abgeschlossen sind. Das werden sie nicht sein. Und Deutschland hat sich zu seiner historischen Verantwortung bekannt, auch viele Initiativen in letzter Zeit unternommen, um darauf hinzuwirken, dass dies sichtbar wird. Und daran wird die Bundesregierung auch festhalten.
Herr Wurzel.
Hat sich erledigt, danke.
Dann Herr Rinke.
Ja, Cornelius, wollte an einer Stelle nochmal nachfragen, nämlich mit dem Weimarer Dreieck. Der Kanzler hatte ja doch sehr große Hoffnung mit den deutsch-polnischen und deutsch-französisch-polnischen Beziehungen verknüpft. Also sehen Sie zumindest einen kleinen Bremser in diesen Versuchen, dass man das Weimarer Dreieck jetzt zu einer der wichtigen Achsen in Europa bei der Abstimmung ausbauen kann?
Die Bundesregierung hält felsenfest an der Überzeugung fest, dass das Weimarer Dreieck von hoher Bedeutung ist und zieht von sich aus keine Veranlassung an der Relevanz dieser Konstellation zu rütteln.
Auf der Liste zu dem Thema habe ich noch Herrn Eckstein, Herrn Jung und Frau Lehmann und würde dann zum nächsten Thema voranschreiten wollen. Herr Eckstein.
Herr Cornelius, die Wahl in Polen war jetzt denkbar knapp. Thema im Wahlkampf war unter anderem auch die verschärften Grenzkontrollen und die Zurückweisungen an den Grenzen. Wie bewertet denn die Bundesregierung das? Hat man da den EU-Skeptikern in Polen in die Hände gespielt mitten im Wahlkampf?
Ich habe keine Erkenntnisse, dass diese Politik in irgendeiner Weise die Wahl beeinflusst hat und weiß auch nicht, ob das gemessen werden kann.
Aber Sie haben Kenntnis davon, dass es Thema auch im Wahlkampf war?
Das ist uns bekannt, sicher.
Dann frage ich mal nach, hatte sich damit Ihr anderes Thema, Herr Eckstein, erledigt? Noch nicht, gut. Es war ein Versuch. Herr Jung.
Nur mal eine Lernfrage, Cornelius. Also der neue Präsident hat ja behauptet, dass Deutschland nie Kriegsreparationen an Polen gezahlt habe. Mein Stand ist, dass Polen die zweithöchsten Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten hat. Was stimmt denn aus der Sicht der Bundesregierung?
Aus der Sicht der Bundesregierung stimmt, dass die Frage der Reparationen abgeschlossen ist. Über die Summe kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben, aber sie ist völkerrechtlich abgeschlossen. Und diese Rechtsposition ist der polnischen Regierung bekannt.
Das heißt, der neue Präsident lügt, wenn er sagt, Deutschland habe nie Kriegsreparationen bezahlt.
Nochmal kann ich mir leider Ihre Adjektive nicht zu eigen machen.
Was soll denn?
Frau Lehmann.
Erledigt.
Hat sich erledigt. Dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Das lautet Ukraine. Und Herr Lindenmeier hatte eine Frage ans Verteidigungsministerium. Dann hat Herr Cornelius auch mal kurz Zeitluft zu holen.
Genau, angesichts der Drohnenangriffe auf russische Flugzeuge jetzt am Wochenende. Wie sind denn deutsche Militäreinrichtungen gegen solche Angriffe gerüstet? Und gibt es Initiativen, die Drohnenabwehr in Deutschland zu stärken?
Danke für die Frage. Wir haben für unsere sicherheitsrelevanten Liegenschaften entsprechende Schutzkonzepte. Das bezieht sich ja immer darauf, was vor Ort passiert, welche Gefährdung existiert, beziehungsweise was vor Ort schutzbedürftig ist. Die Bundeswehr hat, ich glaube, über 1000 Liegenschaften. Da wird natürlich auch nicht in den Liegenschaften, die jetzt nicht die sicherheitssensiblen Bereiche beinhalten, entsprechend auch priorisiert natürlich. In den letzten Jahren erfolgte im Bereich Drohnenabwehr, wir haben darüber auch in der Vergangenheit vermehrt berichtet, wir haben ja durchaus Ausspielversuche erlebt, wir haben ja durchaus Drohnen erlebt, die sowohl von dem, sagen wir mal, unbedarften Zivilbediener der Baumarktdrohne, aber auch von anderer Seite her kommen können. Und da wurden entsprechende Beschaffungen auch eingeleitet. Drohnenabwehrsysteme sind verfügbar und die werden dann immer da eingesetzt, wo sie benötigt werden. Weitere Details kann ich und möchte ich hier nicht geben. Aber wir haben Möglichkeiten für die Drohnenabwehr und wir haben auch Erfolge schon erzielt, indem Drohnenbediener dingfest gemacht wurden. Sie hatten eine zweite Frage noch, glaube ich. Was passiert noch insgesamt? Oder genau, also vielleicht nochmal zur Gesamtlage. Wir haben ja das Thema Drohnen als einer unserer Schwerpunktbereiche für die Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte. Wir sehen ja in der Ukraine, aber auch davor schon in den Konflikten Bergkarabach zum Beispiel, dass Drohnen eine immense Bedeutung gewonnen haben. Nicht nur im Bereich Aufklärung, sondern auch vor allen Dingen jetzt im Bereich Wirkung, in dem im Grunde Wirkmittel verbracht werden. Und es ist einer der Schwerpunktthemen im Verteidigungsministerium. Wir hatten hier vor kurzem unterrichtet, dass wir auch jetzt eigene Wirkmittel beschaffen im Rahmen einer größeren Erprobung. Aber natürlich auch uns die andere Seite genau angucken. Also Abwehrsysteme, die können fahrzeuggestützt sein, die können schultergestützt sein. Aber auch die Entwicklung neuer Innovationen treiben wir voran. Zum Beispiel Jagddrohnen, die andere Drohnen vom Himmel holen können. Ich möchte aber noch mal eins betonen. Sie können in Deutschland mit der Bebauung, die wir haben, nicht mit Raketen oder großkalibrigen Rohrwaffen auf Drohnen schießen. Das ist so gut wie nirgendwo möglich. Das ist vielleicht auf dem Schießgebiet möglich, auf einem Truppenübungsplatz, aber in der üblichen Kaserne, die wir haben, wo eine Randbebauung oder wo eine Bebauung ist, ist das nicht möglich, weil dann die Salve 14 Kilometer weiter hinten irgendwo im Wohngebiet fällt. Und das muss man einfach immer mit berücksichtigen, wenn es um den Themenkomplex Drohnenabwehr geht. Und dann noch, ja genau, das vielleicht nochmal so zum Unterstreichen.
Zum Thema Ukraine, Herr Kollmer in der Reihe dahinter.
Eine Frage an Herrn Cornelius. Sie haben schon gesagt, dass aus Deutschland auch außen- und sicherheitspolitische Berater bei den Gesprächen in der Türkei dabei sind. Können Sie das ein bisschen ausführen? Wer ist da dabei? Mit welchem Ziel? Wie ist da die Abstimmung auch zwischen den europäischen Partnern?
Die europäischen Partner fahren in der Konstellation, die sich in den letzten Wochen intensiv um einen Waffenstillstand bemüht hat, auf der Ebene der außen- und sicherheitspolitischen Berater nach Istanbul. Das heißt, sie stehen dort der Ukraine zur Seite, können sich auch in die Gespräche mit einbringen, wenn das möglich und gewollt ist. Und das ist unser Beitrag auch, um zu zeigen, dass es sich hier auch um den festen Willen Europas handelt, einen Waffenstillstand herbeizuführen.
Nachfrage?
Aber wer dabei ist, konkret, welche Person können Sie nicht nennen aus Deutschland?
Das sind der Außen- und Sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers ist dabei und ein Team. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nötig, jeden Namen zu nennen.
Frau Kriefner?
Ja, Herr Cornelius, ich habe noch eine Frage zu den Angriffen der Ukraine, die ja bis tief ins Hinterland gereicht haben am Wochenende. War die Bundesregierung darüber vorab informiert? Und wie schätzen Sie die Auswirkungen auf diese Beratungen, die in Istanbul stattfinden, diese Gespräche ein?
Die Bundesregierung war darüber nicht informiert. Das ist aber auch nicht notwendig, weil der Ukraine das Recht zusteht, sich zu verteidigen gegen einen völkerrechtswidrigen Krieg. Das kann sie auch mit Angriffen auf Militäreinrichtungen auf der russischen Seite tun. Die Auswirkungen auf die Gespräche kann ich nicht beurteilen. Das liegt an den Verhandlungsparteien, ob sie das zum Gegenstand machen. Umgekehrt muss man sagen, dass auch die Ukraine verhandlungsbereit ist, obwohl sie jede Nacht Angriffe auf ihr Territorium hinzunehmen hat, zum Teil gegen und vor allem gegen zivile Ziele. Und insofern glaube ich, dass wenn der politische Wille zu Gesprächen und vor allem zu einer Lösung bereit ist, dieser auch signalisiert werden sollte.
Herr Rusch.
Die Frage zur Ukraine hat sich erledigt, aber die Frage zum Strompreis steht noch.
Alles klar. Dann Herr Wurzel wäre der Nächste auf der Liste.
Ja, danke. Mit Nachfrage an Herrn Müller zum Thema Drohnen, wenn ich darf, nochmal bitte. Sie haben sozusagen die technischen Aspekte eben besprochen. Inwieweit kommt man denn voran bei den rechtlichen Fragen? Wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch immer eine Herausforderung, rechtlich in der Lage zu sein, eventuelle Drohnen abzuwehren.
Die rechtliche Lage für die Bundeswehrliegenschaften, die ist ganz klar geklärt. Über unseren Bundeswehrliegenschaften können wir Gefährdungen abwehren und können auch bei Gefahrenverzug anfliegende Flugkörper oder Drohnen durchaus abwehren. Die Frage war nie im Raum stehend. Hier war im Raum stehend, ich erinnere mich, vor so einem Jahr ungefähr, der Schutz ziviler Infrastruktur zum Beispiel, der kritische Infrastruktur, der ja originär nicht bei unserem Geschäftsbereich liegt, sondern dafür sind zuallererst sowohl die Betreiber der zivilen Infrastrukturen, der kritischen Infrastrukturen zuständig oder halt im Bereich Innen, wo ja auch viel passiert und wo natürlich auch Möglichkeiten existieren. Und dazu kann da vielleicht der Kollege vom Innenressort nochmal ausführen. Und damals war im Raum, dass eine gesetzliche Regelung überdacht werden sollte im Rahmen des Luftfahrtsicherheitsgesetzes. Hier erweiterte Befugnisse, glaube ich, Paragraph 14 war das, auch für die Bundeswehr zu schaffen. Nach meinem Kenntnisstand ist das immer in der alten Legislatur nicht mehr erfolgt, das Gesetzgebungsverfahren durchzubringen. Und mir ist bekannt, dass dort auch weiterhin die Abstimmungen ressortübergreifend stattfinden, inwiefern wir hier den Regelungsrahmen erweitern können.
Würden Sie ergänzen?
Also das kann ich so bestätigen. Der Gesetzentwurf, den wir nach meiner Erinnerung Mitte Januar eingebracht haben, mit dem in letzter Konsequenz und als letztes Mittel die Bundeswehr unterstützend für die zuständigen Länder eingreifen hätte können, auch durch den Abschuss von Drohnen, ist in der letzten Legislaturperiode nicht mehr beschlossen worden. Wir sind dazu, oder das Thema ist weiterhin auf unserer Agenda, aber ich habe jetzt momentan nichts, was ich Ihnen hier kundtun könnte.
Die nächste Frage hat Herr Jessen.
Herr Müller, es wurde ja nun vertraglich vereinbart, dass Deutschland den Aufbau ukrainischer Rüstungsproduktion für weitreichende Waffensysteme finanziell unterstützt. Was passiert, wenn dort Systeme entwickelt werden, die auch für Deutschland interessant sind? Hat Deutschland dann Zugriff, besonderes Zugriffsrecht auf die von Deutschland mitfinanzierten Waffensysteme?
Über vertragliche Inhalte kann ich nichts berichten. Das obliegt der Vertraulichkeit zwischen den Akteuren. Aber dass wir insgesamt einen Austausch haben zu Expertise und zu Erfahrungen, das ist ja bekannt, das haben wir ja auch schon öfter berichtet.
Ja, das heißt, in der Vergangenheit hat Deutschland ja zum Beispiel israelische Drohnen sich gekauft oder geleast. So etwas wäre dann in Bezug auf effektive Rüstungsgüter der Ukraine, die mit deutscher Unterstützung entwickelt wurden, logisch, richtig?
Das kann ich nicht bestätigen, weil wir natürlich unterscheiden zwischen militärischer Expertise, die man gegebenenfalls übermittelt, aber nicht zum Beispiel im Rahmen von technischen Geschäftsgeheimnissen oder Betriebsgeheimnissen. Sowas natürlich obliegt dann jedem Vertragspartner, die zu schützen. Das tun wir natürlich auch, wenn es um Systeme anderer Nationen, anderer Hersteller gibt. Das habe ich damit nicht gemeint, sondern ich habe nur gemeint, dass man sich natürlich unterhält und sich austauscht zur Lageentwicklung und was effektiv ist, was nicht effektiv ist. Und das natürlich im Rahmen von diversen Austauschformaten, auch zum Beispiel im Rahmen der UDCG natürlich, zur Ukraine Defense Contact Group, werden so eine Themen natürlich angesprochen, weil man dadurch ja auch was ableiten kann, was die Ukraine am besten braucht, um sich effektiv verteidigen zu können.
Ich habe auf der Liste zum Thema Ukraine noch Herrn Brössler, Herrn Petersen und Frau Kirschner, würde dann erneut gerne das Thema wechseln. Herr Brössler.
Herr Müller, nochmal zur Drohnenfrage. Sie haben ja eher grundsätzlich geantwortet, was schon länger sozusagen in Arbeit ist, in Antwort auf die Bedrohung und die potenzielle Bedrohung durch Drohnen. Nochmal konkret gefragt, wenn man sich jetzt anschaut, was die Ukraine gemacht hat, was in Russland passiert ist, gibt es da einen Anlass, nochmal nachzujustieren oder würden Sie sagen, das ist genau ein Szenario, mit dem wir immer gerechnet haben? Oder muss man sich konkret dies ansehen und sagen, da ist nochmal sozusagen eine neue Qualität der Bedrohung, die auch in Deutschland greifen könnte durch einen potenziellen Angreifer, dass man nochmal ganz konkret an das Thema rangehen müsste?
Also konkret auf den Fall, der jetzt vorgestern passiert ist, kann ich jetzt nicht von Ableitungen berichten, aber dass sich die entsprechenden Planungsstellen bei der Bundeswehr, aber auch im BMVG mit diesem Thema beschäftigen, also sowohl hybride Bedrohung, die vorher nicht angekündigt ist, die vielleicht von irgendwo startet, aber auch dann die rein militärische Bedrohung eines militärischen Akteurs, dass wir das berücksichtigen, ist ganz klar. Und es gibt entsprechende Konzepte, die auch so eine Form der Angriffe natürlich berücksichtigen. Daraus werden dann abgeleitet Schutzkonzepte, aber auch Bedarf an eigenen Mitteln, also Bedarf an eigenen Wirkmitteln zum Beispiel. Also das, so eine Entwicklungen werden immer aufgenommen für die weitere Betrachtung des Themenfeldes, ganz klar.
Nur die Frage vielleicht als Nachfrage, ich darf nur mal ans BMI, ob das ein Szenario ist, mit dem man so immer gerechnet hat und auf das man glaubt, in der Bundesrepublik vorbereitet zu sein.
Also es ist ja eine Bedrohung oder potenzielle Bedrohung, die sich auch dynamisch weiterentwickelt. Und natürlich stehen die zuständigen Stellen, das sind die Bundespolizei, aber auch Landespolizeien, natürlich aber auch Betreiber zum Beispiel von kritischen Infrastrukturen dazu ständig im Gespräch und tauschen sich darüber aus, wie wir unsere Maßnahmen zur Abwehr solcher Bedrohungen auch weiterentwickeln können.
Herr Petersen.
Vielen Dank. Auch zum Drohnenangriff. Wie ordnet die Bundesregierung eigentlich die Folgen dieses Angriffs ein auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine? Begrüßen Sie diesen Erfolg und inwiefern geht das auch über den Tag hinaus? Also inwieweit ragt das aus dem bisherigen Kriegsgeschehen heraus?
Die Bundesregierung hat schon festgestellt, dass es sich um einen außergewöhnlichen Angriff gehandelt hat und dass dieser Angriff Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen haben wird. Und insofern sind wir als Beobachter und auch als Analysten dieses Krieges weiteren Details auch interessiert. Das wird aufbereitet und fließt dann in die Analyse ein.
Und Frau Kirschner.
Auch nochmal an Herrn Müller eine Nachfrage. Sie sagten ja, es sind Drohnenabwehrsysteme verfügbar. Können Sie da vielleicht nochmal eine gröbere Größenordnung geben, ob das ausreicht, um derzeit alle Luftwaffenstützpunkte beispielsweise zu schützen?
Das kann ich nicht machen. Das betrifft Aspekte der militärischen Sicherheit. Ich kann nur sagen, dass wir durchaus über schon jetzt über die Jahre über eine größere Anzahl von schultergestützten, mobilen, aber auch stationären Systemen verfügen. Die sensitiven, die wichtigen Bereiche sind damit geschützt. Ich habe aber auch gesagt, dass wir bei der Vielzahl an Standorten eben auch priorisieren müssen. Das ist ganz normal. Aber ein wichtiger Schutz ist zum Beispiel die Standorte, wo wir ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausbilden. Da wird natürlich auch besonderer Schutz draufgelegt. Also das ist so ungefähr das, was ich dazu noch sagen kann. Der Rest natürlich Verschlusssache, weil natürlich dann könnte man genau auslesen, was unsere Fähigkeiten sind. Das wollen wir nicht. Wir haben in den letzten Monaten da Erfolge erzielt. Wir haben Drohnenbediener dingfest gemacht. Das war auch gut. Man muss auch sagen, dass oftmals auch Drohnen oder in Teilen auch Drohnenbediener denken, die kaufen im Baumarkt eine Drohne und fliegen über Liegenschaften, über Marinestützpunkte, über Luftwaffenstützpunkte, gefährden damit natürlich auch an Abflüge, also auch einfach nur gefährden die Flugsicherheit. Das ist wichtig, dass man dann insgesamt auch mal auch Zeichen setzen kann und sagen kann, wir haben die Person dingfest gemacht. Und das haben wir in letzter Zeit vermehrt tun können.
So, ich habe jetzt noch eine Reihe an Themen auf der Liste, hinter denen sich jeweils immer nur ein oder zwei FragestellerInnen verbergen. Die würde ich jetzt gerne vorziehen, bevor wir noch das große Thema Israel vor uns haben, mit Blick auf die Uhr, weil wir können nicht so sehr überziehen. Wir haben noch eine Anschlussveranstaltung. In der Hoffnung, dass wir mit dieser, ich sag mal, Schnellfragerunde vielleicht schneller durchkommen und die Kollegen auch zu ihrem Recht kommen. Herr Rinke hatte eine Frage zum Investitionsbooster.
Genau, Frage geht an Herrn Kall. Vielleicht können Sie uns bitte noch mal sagen, nachdem jetzt der Referentenentwurf bekannt wurde, wie genau der Zeitplan ist. Also wann sollen diese verschiedenen Projekte, also die Sonderabschreibung und Senkung der Körperschaftssteuer etc., wann sollen die im Kabinett sein und wann rechnen Sie mit einer Verabschiedung, also dann einem Inkrafttreten?
Danke. Ja, gerne, Herr Rinke. Der Koalitionsausschuss hat ja am vergangenen Mittwoch ein Sofortprogramm beschlossen, um für neues Wirtschaftswachstum zu sorgen, um die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu sichern und das vor allen Dingen durch eine Investitionsoffensive, also massive öffentliche Investitionen, aber eben auch massive private Investitionen, die wir mobilisieren wollen, dies zu erreichen. Und der Bundesfinanzminister hat auch davon gesprochen, wir machen jetzt Tempo. Entsprechend wollen wir mit diesem Wachstumsbooster, also dem Gesetzentwurf, mit dem wir die ersten vier Punkte aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung umsetzen, an diesem Mittwoch schon im Kabinett sein. Also unser Ziel ist, am 4. Juni den Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, der diese vier Punkte enthält, eben am Mittwoch ins Kabinett zu bringen, sehr zügig im Bundestag zu beraten. Darüber sind wir natürlich mit den Bundestagsfraktionen auch im Austausch, wie das gelingen kann, noch vor der Sommerpause da in intensive Beratungen auch im Deutschen Bundestag zu kommen, weil das Ziel aller, und das gilt, glaube ich, auch für alle staatlichen Ebenen, auch das ist ja Teil jetzt der Diskussion, das Ziel aller ist, jetzt die Wirtschaft anzukurbeln, jetzt tatsächlich Arbeitsplätze zu sichern, Unternehmen zu stützen, Investitionen zu mobilisieren, und damit wollen wir eben sofort loslegen. Das umfasst vier Punkte, den Investitionsbooster durch Abschreibungen von 30% pro Jahr, anschließend, also für die Jahre 25 bis 27, also schon beginnend im laufenden Jahr. Das betrifft die schrittweise Absenkung der Körperschaftssteuer, also insgesamt eine signifikante Senkung der Unternehmenssteuerbelastung, dann von 2028 beginnend, jedes Jahr 1% weniger, von 15% auf 10%. Das betrifft den sogenannten Investitionsbooster für E-Mobilität, Abschreibungen bis zu 75% bei E-Autos im unternehmerischen Bereich, und das betrifft den Investitionsbooster für die Forschung, indem wir Bemessungsgrundlagen für die Forschungszulage ändern. Also diese vier Punkte setzen wir jetzt sofort um. Weitere Punkte werden natürlich vor allen Dingen die Errichtung des Sondervermögens, des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz sein. Und dieses Errichtungsgesetz wollen wir gemeinsam mit dem Bundeshaushalt für 25 und den Eckwerten für 26 dann Ende Juni ins Kabinett bringen. Auch das hat der Bundesfinanzminister ja gesagt. Und mit diesem ganzen Paket wollen wir eben für Planungssicherheit sorgen, für Investitionsanreize und schon jetzt auch über einen längeren Horizont der Wirtschaft zeigen, wo die Reise hingeht, damit jetzt Investitionsentscheidungen, jetzt Standortentscheidungen auch fallen.
Da kann man nachfragen, also wann treten die in Kraft, wann werden sie endgültig vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet? Jetzt die ersten vier Maßnahmen, die Sie jetzt am Mittwoch schon im Kabinett haben wollen, und gelten die alle rückwirkend? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass bei dieser Sonderabschreibung, selbst wenn die dann erst 26, glaube ich, in Kraft tritt, das auf jeden Fall rückwirkend für 25 schon gilt. Ist das bei allen anderen Maßnahmen auch so?
Also die Zeithorizonte sind ja zum Teil schon im Koalitionsvertrag geregelt. Die Körperschaftssteuersenkung muss natürlich auch finanzierbar sein. Deshalb greift die ab 28. Die sogenannten Superabschreibungen von 30% pro Jahr greifen ab diesem Jahr, also 25, 26, 27. Insofern sind die Zeithorizonte geregelt. Wann das Parlament dieses Gesetz beschließen wird, das ist dann wirklich Sache des Parlaments. Das werden wir nicht von hier aus beantworten oder prognostizieren können. Aber unser Ziel ist, so schnell wie möglich. Deshalb habe ich ja gesagt, Kabinett schon diesen Mittwoch. Und wir sind im Austausch mit den Fraktionen, mit den Regierungsfraktionen darüber, wie eine sehr schnelle Beratung im Parlament auch gelingen kann.
Aber die Abschreibung zum Beispiel für die E-Autos, die gelten dann auch jetzt schon?
Die gelten auch ab 25, ja, genau. Okay. Bei den E-Autos auch ab 25, aber was die Unternehmenssteuersenkungen angeht, ab 28, so wie das auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist.
Herr Rusch, Sie hatten noch eine Frage zum Strompreis.
Ja, genau. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer will in Sachsen den Windkraftausbau verlangsamen, da es so oft einen negativen Strompreis durch ein erneuerbaren Stromüberangebot gibt, was letztendlich auch die Stromkosten für die Endverbraucher dann noch erhöht. Gleichzeitig möchte er, dass Deutschland sein Ziel zur Erreichung der Klimaneutralität auf das EU-Ziel 2050 verschiebt und die Priorität auf die Stärkung der Wirtschaft und der Energiesicherheit legt. Jetzt meine Frage ans BWK. Wie bewertet die Bundesregierung den sächsischen Kurs und könnte er auch eine Blaupause für die Bundesenergiepolitik sein?
Vielen Dank. Zu den Äußerungen aus dem politischen Raum würde ich mich hier nicht einlassen. Die Ministerin hat aber klargemacht, dass wir a. an der Energiewende festhalten, b. dabei aber auch einen Fokus auf eine Kosteneffizienz setzen wollen und dafür jetzt in ein Monitoring bis zur Sommerpause einsteigen und da eine stärkere Synchronisierung des EE-Ausbaus mit dem Netzausbau und einen systemdienlicheren Betrieb der Netze und einen stärkeren Speicherausbau in den Blick nehmen wollen. Und zur zweiten Frage, wir sind ja nicht mehr das BMWK, sondern das BMWE, würde ich dann also für die Klimafragen ans BMUKN verweisen.
Das kann auch noch ergänzen.
Ja, ich ergänze da gerne noch ganz kurz. Auch wir halten es so, dass wir uns jetzt zu einzelnen Äußerungen aus dem politischen Raum nicht einlassen. Aber grundsätzlich wissen Sie ja, dass die Koalitionäre sich im Koalitionsvertrag zu den deutschen und europäischen Klimazielen verpflichtet haben. Und die gelten natürlich weiterhin.
Aber das wären ja 5 Jahre, dass man das 5 Jahre zurücksetzt. Das ist ja dann trotzdem auf der Ebene des EU-Ziels dann.
Ich habe ja auch von den deutschen Klimazielen gesprochen und auch die gelten weiterhin. Wir haben ja natürlich auch nationale Verpflichtungen und im Übrigen halte ich es wirklich so, dass ich Äußerungen nicht weiter einordne oder kommentiere.
Herr Eckstein interessiert sich noch fürs Thema Grenzkontrollen.
Herr Hamsen, es ist jetzt am Wochenende sind wieder Kritik der Gewerkschaft der Polizei laut geworden. Man spreche jetzt nicht mehr von Belastungsgrenze, sondern die sei bei vielen Beamtinnen und Beamten bereits überschritten. Wie bewertet denn das Bundesinnenministerium das und oder wie reagiert man auch auf diese Warnungen?
Also ich habe das ja hier vor ich glaube, 2 Wochen schon mal gesagt. Wir nehmen das natürlich ernst. Insgesamt hat sich aber sowohl der Präsident der Bundespolizei am Wochenende dazu geäußert und sehr klar geäußert, wie auch der Bundesinnenminister. Und das würde ich hier nicht weiter ausführen.
Statt einer Nachfrage, Frau Buscher, dürfte ich ein zweites Thema gerade noch abhandeln?
Nee, weil es gibt noch eine andere Frage zum Thema Grenzkontrollen von Herrn Alipov. Sorry.
Ja, kurz im weiteren Sinne zu Grenzkontrollen. Und zwar würde mich interessieren, da wir jetzt, glaube ich, auf die 4. Woche zulaufen oder die gerade hinter uns haben, ob Sie aktuelle Zahlen haben, wie viele Asylbewerber schon zurückgewiesen worden sind.
Auch dazu würde ich auf das Interview verweisen, das der Bundespolizeipräsident Dr. Roman am Wochenende gegeben hat. Und im Übrigen gehe ich davon aus, dass sehr bald die Bundespolizei auch die Zahlen der ersten 4 Wochen oder aus dem Monat Mai veröffentlichen wird.
Herr Berndt interessiert sich für die Präsenz der Bundesregierung im Bundestag.
Genau, vielen Dank.
Bundestagspräsidentin Klöckner hat kritisiert, dass die Bundesregierung zu selten bei den Plenarsitzungen dabei sei. Sie fordert mindestens 2 Minister im Parlament. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Forderung?
Die Bundesregierung kann dem nicht widersprechen. Das ist auch das Ziel der Bundesregierung. Die Bundesregierung respektiert das Recht des Deutschen Bundestages, weiß, dass die Kontrollaufgaben des Parlaments wichtig sind. Es gibt keine Vorschrift über die Besetzung der Regierungsbank im Plenum, weder in der Geschäftsordnung des Bundestags noch in anderen Vorschriften. Aber es ist natürlich geübte parlamentarische Praxis, dass die Bundesregierung durch parlamentarische Staatssekretäre oder Minister, Ministerinnen vertreten ist und dem wir die Bundesregierung auch entsprechen.
Das heißt, Sie geloben Besserung und werden jetzt mehr Minister entsenden?
Die, glaube, das Defizit wurde schon vor vielen Tagen festgestellt und schon jetzt kommt es etwas nachgeklappt in die Öffentlichkeit, aber es ist bereits adressiert und, glaube ich, auch zu aller Zufriedenheit beigelegt.
Herr Fechtner interessiert sich für EU-Abwasserpläne.
Genau, Frage ans BMG. Aktuell gibt es Befürchtungen, dass die neuen Abwasservorschriften der EU zu Arzneimittelengpässen führen könnten. Wie wollen Sie das verhindern?
Das müsste ich leider nachreichen.
Gut, dann hat sich wahrscheinlich daran auch die Nachfrage erledigt.
Dann Herr Eckstein mit dem anderen Thema.
Eine Frage ans BMWE, Stichwort ThyssenKrupp. Da steht jetzt im Raum, dass viele tausend Stellen abgebaut werden. Würde mich interessieren, ob die Bundesregierung, ob das Wirtschaftsministerium da Gespräche führt und sich da irgendwie versucht auch einzubringen.
Wir haben die Pläne der ThyssenKrupp AG zur strategischen Neuaufstellung wahrgenommen. Das sind erstmal privatwirtschaftliche, unternehmerische Entscheidungen, die wir nicht kommentieren. Mir sind keine Gespräche bekannt, aber wir weisen darauf hin, dass das Unternehmen natürlich eine große Verantwortung für die Mitarbeitenden und die Standorte trägt. Und auch das Unternehmen hat ja selbst darauf hingewiesen, dass die Abstimmungen mit dem Aufsichtsrat noch laufen und da jetzt noch die innerbetriebliche Abstimmung erfolgen muss.
Gäbe es oder gibt es da irgendeinen Zusammenhang, Stichwort grüner Stahl, auch mit möglichen Förderungen aus Bundesmitteln, die man in Zusammenhang mit auch einer Jobgarantie stellen könnte oder darüber nachdenkt?
Dazu liegt mir jetzt nichts vor, da mache ich mich schlau und reiche gegebenenfalls was nach.
So, ich habe jetzt noch Frau Küfner mit einem neuen Thema, Herrn Rinke und das Thema Israel. Die Zeit wird knapp, aber wir versuchen es. Frau Küfner.
Ich fasse mich ganz kurz. Foodwatch kritisiert, dass die geplante Absenkung auf 7% bei der Mehrwertsteuer für Gastronomie vor allen Dingen große Anbieter McDonald's begünstigt. In der weiteren Berichterstattung wird auch eine Verbindung hergestellt dazu, dass McDonald's in der Vergangenheit auch ein Sponsor der CDU war. Ich möchte einfach nur hören, was Sie zu den Anschuldigungen sagen.
Ist das BMF oder...
Fragen Sie einen Minister.
Wer immer sich, also ich hätte jetzt Sie, Herr Cornelius, gefragt, aber wer immer sich da zuständig
sieht. Ich glaube, also zu Parteispenden und so kann ich keine Auskunft geben. Insofern und mit den Details der Senkung und die Auswirkungen auf einzelne Branchenteilnehmer müsste ich mich kundig machen, aber vielleicht ist
Wirtschaftsministerium vielleicht.
BMW oder.
Mir liegt auch gerade nichts vor dazu.
Dann sieht das nach einem neuen Versuch oder gegebenenfalls einer Nachlieferung aus. Herr Rinke.
Ja, kurze Frage ans Auswärtige Amt. Heute wird Frau Baerbock möglicherweise gewählt zur Vorsitzenden der UN-Generalversammlung. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie sicher sind, dass sie die nötige Mehrheit bekommen wird oder erwarten Sie viele Abweichler?
Ja, Deutschland hat mit Frau Baerbock eine erfahrene und international bestens vernetzte Politikerin für dieses Amt nominiert. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Frau Baerbock heute zur Präsidentin der VN-Generalversammlung für die 80. Sitzungsperiode gewählt wird. Frau Baerbock genießt international höchstes Ansehen bei unseren Partnern. Die überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten hat bereits ihre Unterstützung ausgedrückt. China, Brasilien oder Südafrika werden künftig sogar Personal für das Team von Frau Baerbock stellen. Und die Wahl beginnt ja heute um 16 Uhr deutscher Zeit dann, die man, glaube ich, auch im Livestream verfolgen kann.
Ganz eine kurze Nachfrage. Russland hat ja bereits Widerstand angekündigt und hat auch andere aufgefordert, sie nicht zu wählen. Da sehen Sie aber keine Gefahr, dass sich da viele Länder anschließen würden.
Ja, die Regeln der Vereinten Nationen sehen vor, dass jeder Mitgliedstaat eine Abstimmung beantragen kann. Auch in der Vergangenheit ist das vorgekommen. Es ist allerdings Fakt, dass die WOEG-Gruppe, das ist die Gruppe, die in dieser Periode die Präsidentin stellt, Frau Baerbock als einzige Kandidatin oder als Präsidentin nominiert hat und diese Gruppe dann auch die Präsidentin stellen wird. Das weiß auch Russland.
Dann wechseln wir zum letzten Thema für heute. Herr Brüssler hat eine Frage zu Israel.
Herr Cornelius, eine Frage zum Telefonat des Bundeskanzlers mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Inwiefern hat das Thema Waffenlieferungen eine Rolle gespielt in dem Gespräch? Hat der Bundeskanzler den Ministerpräsidenten unterrichtet darüber, dass von Seiten der Bundesregierung geprüft wird, ob die Kriegsführung Israels im Gazastreifen mit dem Völkerrecht vereinbar ist und dass das Auswirkungen auf die Waffenlieferung haben kann? Vielen Dank.
Ich muss immer vorweg schicken, dass die Sicherheit Israels und die Existenz Israels als Teil der deutschen Staatsräson an oberster Stelle aller Entscheidungsableitungen steht. Und beim Thema Waffenlieferung gilt auch der Standardsatz, den ich hier immer wieder sagen werde. Das sind Einzelfallentscheidungen, die jedes Mal sorgfältig geprüft werden und dass die Bundesregierung über diese Entscheidungen berichtet, wenn sie getroffen worden sind. Die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht wird bei allen ausfuhrkontrollrechtlichen Entscheidungen berücksichtigt. Und ansonsten hat der Bundeskanzler in dem Gespräch die Situation mit dem israelischen Ministerpräsidenten diskutiert. Er hat ganz klar den Terror der Hamas verurteilt. Er hat darauf gedrungen, dass die Geiseln freigelassen werden und dass die Waffen niedergelegt werden. Also das Ziel ist wirklich die baldige Einigung auf einen Waffenstillstand, der auch die Freilassung der Geiseln zum Ziel hat. Und die humanitäre Hilfe, die komplementärer Teil dieser Anstrengung ist, muss in den Gazastreifen gelassen werden, auch die sichere Verteilung gewährleistet werden. Das ist das Ziel. Das war ungefähr der 3- oder 4-Klang dieses Telefonats. Das ist die Botschaft der Bundesregierung, wie sie jetzt schon in vielen, vielen Äußerungen auch des Außenministers in der letzten Zeit öffentlich wurde.
Eine Nachfrage noch mal konkret zum Thema Waffenlieferung. Inwiefern hat in dem Telefonat eine Rolle gespielt oder in den Überlegungen des Bundeskanzlers, dass Waffenlieferungen im Falle Israels ja eine Zweibahnstraße sind, dass auch Deutschland interessiert ist an Waffenlieferungen aus Israel?
Also noch mal, das Thema Waffenlieferungen unterliegt der Geheimhaltungspflicht, weil es im Bundessicherheitsrat entschieden wird. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es eine Rolle gespielt hat oder nicht. Und die Entscheidung darüber wird erst im Bundessicherheitsrat gefällt und dann veröffentlicht.
Herr Jung.
Herr Cornelius, die Israelis haben jetzt auch noch 22 neue Siedlungen in der Westbank angekündigt. Das ist absolut völkerrechtswidrig. Der Verteidigungsminister Katz hat außerdem gesagt, das Zitat, wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten, also in der Westbank. Von der Bundesregierung habe ich dazu in den letzten Tagen mal wieder kein Wort gehört. Kann man dieses Schweigen als Zustimmung und Machen lassen bewerten?
Nein, diese Äußerung haben wir zur Kenntnis genommen und wir halten sie für wenig zielführend. Die Haltung der Bundesregierung ist klar zum Thema Westbank. Die Siedlungen in den besetzten Gebieten stellen ein erhebliches Hindernis für die Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung dar. Und das hat der Bundeskanzler gestern im Telefonat auch nochmal bekräftigt. Die Bundesregierung betrachtet eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung als die beste Chance, Israelis und Palästinenser ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und deswegen wurde auch diese neueste Äußerung aus dem Kabinett der israelischen Regierung für wenig zielführend eingestuft.
Ich hatte mich ja gewundert, warum Sie die deutsche Öffentlichkeit über diese Kritik nicht informieren. Und hat der Kanzler eigentlich den israelischen Ministerpräsidenten beruhigt, dass die aktuelle Kritik der letzten Tage aus Berlin ohne Konsequenzen bleiben wird?
Ich glaube, die aktuelle Kritik oder die aktuelle Position der Bundesregierung spricht für sich selbst, auch im europäischen Rahmen. Die israelische Regierung weiß damit umzugehen. Sie hört diese Kritik und deswegen gibt es diese Gespräche. Ziel ist es der Bundesregierung, dass sie auch auf die israelische Regierung immer weiter einwirken kann, dass die Gesprächskanäle offen bleiben und dass wir in der richtigen Balance, die dieser Krieg erzwingt, vor allem auch die humanitäre Situation nicht aus dem Auge verlieren.
Herr Rinke?
Herr Könelius, ich wollte auch nochmal nachfragen zu den Siedlungen im Westjordanland. Sie haben jetzt gesagt, wenig zielführend. Nun hat Herr Merz natürlich mit jemand gesprochen, Herr Netanyahu, der ausdrücklich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Und der Vorwurf lautet ja, dass Israel diese Zwei-Staaten-Lösung, die nun immer wieder gefordert wird, unmöglich zu machen. Deswegen nochmal die Frage, wann der Zeitpunkt eigentlich gekommen ist, dass die Bundesregierung das nicht nur als nicht zielführend ansieht, sondern möglicherweise auch als Verhinderung der Zwei-Staaten-Lösung und was dann die Konsequenzen wären?
Ich glaube, momentan ist nicht der Zeitpunkt gekommen, dass wir an der prinzipiellen Linie der Zwei-Staaten-Lösung abrücken. Die Kritik ist klar und deutlich geäußert worden. Ich glaube, das wollen Sie noch was ergänzen zu
der
Siedlungsfrage? Bitte.
Ja, ich kann gerne ergänzen, dass wir jegliche Annexionsbestrebungen natürlich ablehnen, weil sie der Zwei-Staaten-Lösung diametral zuwiderlaufen. Wir rufen die israelische Regierung auf, die Ausweitung der Siedlungen anzuhalten, vor allem aber auch die Praxis der Landnahme, Zerstörung von Häusern und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Wir haben diese Ankündigungen gesehen und wir halten sie für inakzeptabel, wenn sie der Zwei-Staaten-Lösung zuwiderlaufen.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Ich habe jetzt noch Herrn Jessen und Herrn Bernd auf der Liste und dann würde sie für heute, oh Frau am Orde, ich habe sie übersehen, sorry, diese drei und damit würde ich dann die Frageliste für heute schließen. Herr Jessen, mit der Bitte um kurze Fragen.
In zwei Wochen beginnt eine UN-Konferenz in New York, Thema Zwei-Staaten-Lösung. Der französische Präsident hat angekündigt, dass Frankreich einen palästinensischen Staat anerkennen werde, auch um Druck auf Israel auszuüben, einer Zwei-Staaten-Lösung zuzustimmen. Ist diese Position mit Deutschland abgestimmt und wird Deutschland sich dieser Position anschließen?
Ich kenne ja die unterschiedlichen Positionen der europäischen Partner auch zu diesem Thema. Das findet dann Ausdruck in der Teilnahme Frankreichs, der möglichen Teilnahme Frankreichs an der UN-Konferenz. Der hat sich die Bundesregierung nicht angeschlossen.
Nachfrage?
Kann die Bundesregierung die Logik Macrons nachvollziehen, der sagt, wir tun das, um auch andere Staaten zur Anerkennung Israels zu bewegen, was einer Zwei-Staaten-Lösung förderlich ist? Wenn Sie dieser Logik zustimmen, warum kann Deutschland sich dann nicht einer Anerkennung wie 150 andere Staaten der Welt anschließen?
Ich glaube, dass die Bundesregierung die Logik oder die Argumentationslinie des französischen Präsidenten nicht öffentlich diskutiert.
Herr Bernd.
Nun hat bereits CSU-Landesgruppenchef Hoffmann kommentiert, dass wenn Deutschland die Waffenlieferungen einschränken würde, dass das Ende der deutschen Staatsräson sei. Sehen Sie einen Konflikt oder einen Widerspruch zwischen Waffenlieferungen oder Einschränkung von Waffenlieferungen und dem Begriff der Staatsräson?
Ich glaube, dass wir jetzt hier nicht als Regierung die Kommentare aus dem politischen Raum nochmal unterfüttern oder widersprechen. Das ist nun eine Debatte, die in diesem, auch in dem politischen Raum losgebrochen ist, die selbstverständlich auch mit der Entwicklung in Israel zu tun hat. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung darüber jetzt stattfindet und die Auswirkungen wird die Bundesregierung dann zu gegebener Zeit beschließen.
Also das heißt, wenn man keine Waffen liefern mehr würde, das wäre kein Konflikt mit der Staatsräson?
Wenn, dann zwei Fragen, keine Antwort.
Frau am Orde.
Ja, auch nochmal zu den Waffenlieferungen und an Herrn Hinterseher. Der israelische Außenminister kommt ja in dieser Woche. Werden die Waffenlieferungen und das, was Herr Wadephul unter anderem in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, da Thema sein?
Ja, das ist richtig. Der Außenminister hatte das ja auch selbst angekündigt, dass sein israelischer Counterpart Saar hierher kommt. Die Frage weil das Gespräch ja nun in der Zukunft stattfindet, kann ich Ihnen so genau nicht beantworten. Aber der Themenkomplex wird mit Sicherheit Thema sein. Der Bundesaußenminister hat sich in den letzten Tagen und Wochen ja auch vermehrt dazu geäußert, dass er in einem ständigen Kontakt mit seinem israelischen Counterpart ist. Insofern sind es natürlich auch Themen, die dort besprochen werden.
Dann bitte ich um Verständnis, falls für heute Fragen offen geblieben sind, gibt es Mittwoch zumindest in der Regierungspressekonferenz die nächste Möglichkeit. Vielen Dank allen fürs Kommen. Und hier geht es um 13 Uhr mit einer weiteren Veranstaltung weiter.